1. Die Jünger sind allein. Silbrig-grün schimmern die Blätter des knorrigen Baumes. Einige Bäume sind breiter als 3 Menschen zusammen. Sie sind aber nicht besonders groß. So gerade mal in Kopfhöhe ragt die Krone hinaus. Aber sie streckt sich weit bis zum nächsten Olivenbaum. Und die Bäume verströmen einen Duft. Es ist keiner dieser leichten, angenehmen Düfte, sondern irgendwie auch etwas Schweres, was in der Luft liegt. Schon bald kann man die anderen nicht mehr richtig erkennen. Sie verschwinden langsam in den Schatten der Bäume. Und auch die Geräusche der Schritte werden langsam immer leiser, bis kein einziges Rascheln der Zweige, kein knackender Ast, ja, nicht einmal mehr ein Fußtritt zu hören ist. Gesprochen hat sowieso die ganze Zeit keiner mehr, denn es zieht die Kehle zusammen, das Schlucken fällt schwer. Er hat zu ihnen gesagt: Setzt euch hier und wartet, ich gehe noch einen Schritt, ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. 2. Petrus und die Söhne des Zebedäus. Hier sitzen die drei nun und kauern am Boden. Jakobus knabbert an seinen Lippen herum und Johannes knetet seine beiden Hände. Ein Stück entfernt, nicht weit weg, sitzt Jesus und betet. Man kann ihn aber nicht erkennen, denn er ist von einigen Bäumen verdeckt und es ist ja stockdunkel. Jesus betet und sie sitzen hier allein. Was knackt da so? Kommen Sie jetzt? Kommen Sie jetzt, um uns zu holen? Sie schauen sich an und gruseln sich. Dann strömen Tropfen salziger Angst von ihrer Stirn. Und sie sehen, es war doch nur eine Maus. Aber wer soll auch jetzt um diese Uhrzeit hierher kommen? Es weiß doch niemand von dem Treffen. Oder? Jesus hat ja so Andeutungen gemacht, dass er bald verraten wird. Und als sie an seine Worte denken, schauert es ihnen. Aber so recht verstehen können sie auch nicht, warum sie jetzt hier eigentlich sitzen. Ich meine, Passafest hin oder her, sie könnten doch einfach die Stadt verlassen. Sie haben schon so viele Gerüchte gehört von den Pharisäern, also von dem Hohen Rat, von der jüdischen Elite. Es ist ja auch kein Wunder, dass sie nervös sind. Schließlich sind auch die Römer nervös. Gerade jetzt beim Passafest. Das Passafest, das Befreiungsfest, an dem die Jüdinnen und Juden feiern, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Kein Wunder, dass da die Römer, die Fremdherrscher Israels, auch nervös werden und einen Aufstand befürchten. Und mit ihnen gleichwohl die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Sie befürchten, es könnte wieder so sein wie beim letzten Mal, als es einen großen Aufstand vor ein paar Jahren gab. Blutig haben die Römer diesen Aufstand niedergeschlagen. Und darum wollen sie lieber einen aus der Stadt haben, lieber Jesus loswerden, als einen Aufstand zu riskieren. Aber wenn es so gefährlich ist und wenn Jesus auch erkannt hat, dass es so gefährlich ist, warum verlassen sie nicht einfach Jerusalem? Die Anstrengung zieht sie nach unten in die Dunkelheit hinein. Tonnenschwer wiegt sie auf ihren Augenlidern. Sie können die Augen nicht mehr offen halten. 3. Jesus. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden, mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr könnt also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen nicht vor Müdigkeit offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weiter und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände des Sünders gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen, der mich verrät, ist da. In dieser Szene im Garten Gethsemane sind viele allein. Jesus hat die Jünger weggeschickt und ist allein beten gegangen. Darum sind ein Großteil der Jünger allein. Er hat Petrus und die Söhne des Zebedäus mitgenommen. Aber auch sie lässt er ein Stück zurück, um allein zu beten. Vorher war das Abendmahl und sie haben alle zusammengesessen und zusammen, ja, das Passafest, das Befreiungsfest gefeiert und gleichzeitig auch den letzten Tag von Jesus gefeiert. Er hat sie mitgenommen an seinem allerletzten Tag. Aber jetzt hilft alles nichts und er will allein sein. Auf manchen Wegen ist das so, auf manchen Wegen sind wir ganz allein. Egal wie schlecht oder egal wie gut unser soziales Umfeld, unser Netzwerk ist, egal wie lieb uns unsere Freunde geworden sind, sie können uns nur bis zu einem bestimmten Punkt begleiten und danach müssen wir allein weitergehen. Zum Beispiel Menschen im Krankenhaus erzählen das, dass sie viel allein sind. Obwohl sie Besuch bekommen, sind sie doch allein. Denn der Besuch ist nur eine bestimmte Zeit da. Davor und danach, ringsum, gibt es immer wieder Zeiten des Alleinseins. Und dann fällt einem quasi die Wand auf den Kopf. Noch schlimmer ist, dass manche Kranken erzählen, dass Freunde nicht mit ihrer Krankheit umgehen können und schnell das Thema wechseln. Oder aber, dass sie gar keinen Besuch mehr bekommen, weil Freunde eben nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und lieber ja, sie eine Weile lang nicht besuchen. Fast wie die Jünger. Die Jünger schlafen ein. Sie wollen das nicht sehen, was jetzt auf sie zukommt. Machen die Augen zu. Und die Stille breitet sich weiter aus. Die Zeit scheint seltsam gedehnt zu sein. Wie auf Pause gedrückt. Vorher war das Passafest und so viel Trubel. Viele Menschen, die sich in Jerusalem bewegen und den ganzen Tag über wuselt die Stadt. Alle wollen ihre Freunde sehen und zum Passafest ist Jerusalem viermal so voll wie sonst immer. Selbst die Zelte, die man extra aufstellt, quellen über. Aber jetzt, wie auf Pause gedrückt, Stille. Zeit, um sich Gedanken zu machen, was jetzt kommt. Zeit für Gedanken kreisen zu lassen, das immer schlimmer und immer schlimmer im Kopf wird. Zeit zum Trauern. Zeit zum Beten. Es ist so still, dass es schon fast in den Ohren dröhnt. Was soll man in so einer Situation sagen? Was soll man in so einer Situation machen? Wie soll man in so einer Situation beten und auch noch die richtigen Worte finden? Kann man dann eigentlich beten, Lieber Gott, mach, dass es mir ganz schnell wieder gut geht, dass alles ganz schnell an mir vorbeigeht und dann geht es mir einfach ganz schnell wieder gut. Kann man das beten? Was ist, wenn das nicht klappt und es nicht ganz schnell vorbeigeht, es sich lang streckt oder einfach gar nicht vorbeigeht? Wir schauen, wie Jesus betet. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Diese Worte fangen genauso an wie das Vaterunser. Auch das Vaterunser beginnt mit mein Vater, beziehungsweise mit unser Vater. Eine liebevolle Anrede. Ein vertrauensvolles sich an Gott wenden. Im Vaterunser ist aber auch inbegriffen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist ein anstrengendes Gebet, was gar nicht so leicht auszusprechen ist. Manchmal beten wir es einfach so weg, aber dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das sind anspruchsvolle Worte. Ich habe gefragt, kann man so beten? Lieber Gott, mach, dass alles schnell wieder gut wird und alles schnell wieder besser wird. Ich glaube ja. Jesus betet auch so oder so ähnlich. Jesus kennt den Wunsch, dass dieser bittere Kelch an ihm vorübergeht. Und Jesus drückt das Gott gegenüber aus. Aber Jesus bleibt auch bei dem Satz, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Mir fällt ein zweites in diesem Gebet auf. Eigentlich ist dieses Gebet ein richtiges Ringen mit Gott. Wenn es irgendwie möglich ist, irgendwie, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Da steckt eine ganze Menge Energie drin. Es erinnert mich ein wenig an Hiob. Nicht nur, weil wir ihn letzte Woche in der Predigt hatten, sondern weil es so passt. Auch Hiob hat schweres Leid erlebt. Und auch Hiob nimmt dieses Leid zwar an, aber er klagt und er trauert und er akzeptiert, er will, fragt und er fragt immer wieder Gott. Der Hauptteil des Hiob-Buches besteht aus Fragen und Klagen. Nun hat Jesus in dieser kurzen Situation gar nicht so viel Zeit, um lange zu klagen. Aber auch bei ihm wird deutlich, wenn er am Kreuz hängt, wird er zu Gott schreien. Wir sind zurück hier im Garten Gethsemane. Jesus ringt mit Gott. Doch während des Betens passiert etwas. Er betet dreimal. Beim ersten Mal betet er, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Beim zweiten Mal, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Und beim dritten Mal wiederholt er das zweite Gebet. Während des Betens passiert etwas. Jesus wird sich langsam sicherer. Einerseits, dass es keinen anderen Ausweg geben wird. Dass es ein schmerzvoller Tod sein wird. Aber gleichzeitig auch, dass Gott da ist. Und dass es jetzt so passieren wird. Diese Erzählung vom Garten Gethsemane, sie ist irgendwie eine gedehnte, gefühlte Ewigkeit. Und gleichzeitig geht es viel zu schnell, bis die Soldaten kommen und Jesus mitnehmen. Währenddessen sind die Jünger eingeschlafen. Wer kann ihnen einen Vorwurf machen? Manchmal ist die Anspannung einfach zu groß. Und es passiert genau das, was nicht passieren soll. Und wir lassen Menschen alleine, die wir nicht allein lassen sollten. Wir verhalten uns falsch, weil wir mit so einer großen, schweren Situation nicht umgehen sollen können. Und letztendlich hatten die Jünger ja auch Angst um ihr eigenes Leben, Angst, selber mitgenommen zu werden. Aber was ist eigentlich mit dir? Bist du auch eingeschlafen? Bist du jetzt in der Predigt eingeschlafen oder bist du wach geblieben? Du bist doch wach geblieben, oder? Ich glaube, Jesus bleibt auch mit dir wach, wenn dich die Stille überfällt und wenn dich Gedanken endlos drehen. Gott ist mit dir. Amen.